Na gut, und heute machen wir dann einen nächsten Schritt in die Maschenanalyse. Ich habe schon gesagt, dass zentrale Figur für Marx ist die Identifikation zwischen Wirt und Geist. Und dass er die Kritik des Kapitalismus als Religionskritik betreibt. Ich erinnere Sie, dass man sagt, dass die Ware ein metaphysisches Ding ist, das heißt ein Ding, das zwei Dimensionen hat. Eine ist normale, eben dinghafte, sinnliche Dimension. Damit ist ja auch der Gebrauchswert dieses Dinges verbunden, also als Summe dessen, was mit diesem sinnlichen Ding gemacht werden kann und wie dieses Ding benutzt werden kann. Auf der anderen Seite aber gibt es eine Dimension, die letztendlich wie eine Seele funktioniert. Das ist eben dieser Wert, ja, der Wert an sich, der nicht reduzierbar ist zu der Problematik des Gebrauchswerts, ja, das sozusagen unabhängig existiert und deswegen aus der Ware so etwas wie, sagen wir, Anthropomorphes macht, ja, so wie man sagen kann, dass der Mensch ist ein Körper, ist eine Summe der sinnlichen Charakteristika und gleichzeitig hat der Mensch so etwas wie eine Seele und diese Seele ist etwas in ihm Verborgenes, er lässt sich also auf seinen Gebrauchswert, sagen wir so, auf seinen natürlichen Gebrauchswert nicht reduzieren. Nun, eben dieser Ausgangspunkt, also gilt als Seele oder Geist, ist ja Ausgangspunkt für die nächste Stufe, nämlich, wo der Mann sich fragt, was ist das Verhältnis zwischen Geld und Kapital? Und das ist eben der Punkt, wo die Frage nach dem Kapital überhaupt gestellt wird. Und die Antwort kann nur verstanden werden, wenn man diese Analogie im Auge behält und sozusagen das Kapital so etwas wie das göttliche Prinzip irgendwie sozusagen mitdenkt. Und zwar in der sozusagen Abschnitt, das heißt Verwandlung von Geld und Kapital, sagt ja Marx eben, dass das Geld zum Kapital wird, wenn das Geld sich tendenziell verselbstständigt, und zwar in der Richtung verselbstständigt, dass der Gebrauchswert des Dinges tendenziell völlig irrelevant wird. Das heißt, man kauft einen Gegenstand grundsätzlich nicht mehr, weil man diesen Gegenstand irgendwie braucht. Das ist sozusagen die materielle Eigenschaften dieses Gegenstandes werden irrelevant, sondern man kauft ein Ding, um dieses Ding zu verkaufen. Das heißt, wieder ins Geld zu verwandeln. Das heißt, dieses Ding sozusagen wird interessant, nur sozusagen als Geldäquivalent letztendlich. Wir wissen, dass die Tendenz ist, die Entwicklung der Kunst, ja, wenn man schon in diesem Rahmen über die Ökonomie spricht, weitgehend dominiert. Das heißt, wenn zum Beispiel noch ein Sammler, ein aristokratischer Sammler der früheren Zeiten aus seinem Geschmack ausgegangen ist, ja, und eigentlich Bilder gekauft hat, um sie zu betrachten und zu genießen, das heißt, um ihres Gebrauchswerts willens, dann tut der heutige Sammler das in der Regel nicht mehr, sondern er kauft nur die Dinge, er kauft nur die Kunstwerke, die er dann im Weiteren besser verkaufen kann, als Geldanlage. Ja, das heißt, man kauft ein Kunstwerk, wenn man einen gewissen Trend beobachtet und man investiert Geld in Kunst, so wie man in Aktien Geld investiert. In diesem Sinne ist die Sammlung oder Prozess des Sammelns oder Vorgang des Sammelns, und dieser Vorgang des Sammelns ist zum Beispiel für die Kunst von entscheidender Bedeutung. Die Kunst ist letztendlich produziert, um gesammelt zu werden. Dass man sozusagen dieser Vorgang des Sammels nach den finanziellen Überlegungen vollzieht. Und das bedeutet nicht nur, dass die Strategie des Sammlers sich geändert hat, sondern die Strategie des Künstlers sich geändert hat. Ja? Das heißt, der Künstler produziert auch Bilder, von denen er annimmt, dass sie tendenziell einen Wert bekommen oder einen Wert behalten oder einen Wert vermehren und so weiter und so fort. Das heißt, auf allen Ebenen der Bilderproduktion, der Kunstproduktion, und die Kunstproduktion ist in diesem Sinne ein sehr gutes, relevantes Beispiel, weil man so etwas wie einen Gebrauchswert sehr stark mit der Idee der Kunst verbindet. Ja? Dass die Kunst ist etwas, was man sozusagen nur genießen soll oder nur bewundern soll. Ja, ich meine, das ist so eine traditionelle kantianische Überlegung. Dass gerade an diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich diese Kapitalisierung im Sinne von Marx des Kunstmarktes, wobei die Kapitalisierung bedeutet, dass man, wie gesagt, bei allen ökonomischen Transaktionen und Beurteilungen die ganze Problematik des Gebrauchswerts schlicht und einfach überspringt und sozusagen über einen Gegenstand nur denkt als eine Übergangsphase oder also Metamorphose zwischen Geld und Geld. Und in dieser Situation bekommen wir den Effekt eines Kreislaufs, und das ist ja der Punkt. Zunächst einmal. Das Kapital bildet sich dann, wenn der absolute Kreislauf, die Bewegung, die Geldbewegung sich bildet. Das heißt, wenn sozusagen wir eine Figur haben, in der alle Waren und das ganze Geld zirkulieren, ohne dass etwas dabei tatsächlich verwendet wird oder verloren geht. Ja, das wird sozusagen zu einer abschließenden Konstellation bekommen. Und was für mich wichtig ist und für die Weiterentwicklung ist, darauf hinzuweisen, dass diese Figur eine hegelianische ist und zunächst einmal nichts anderes bedeutet oder entstanden ist als der Kreislauf des Denkens, ja, bei Hegel. Nämlich Hegel sagt in seiner Philosophie, um zu denkenden Menschen zu werden, wirklich zu Philosophen zu werden, müssen wir verstehen, zunächst einmal, dass alles, was wir tun, mit Denken zu tun hat. Wie wir mit den Dingen operieren, wie wir mit anderen Menschen operieren, welche gesellschaftliche Strukturen wir schaffen, welche Mittel wir anwenden, welche Ziele wir uns setzen, alles das ist letztendlich, sind das Formen des Denkens. Das heißt, das Denken, sagt er, kommt zu sich selbst. Ja? Kommt zu sich selbst. Und wird vollständig. Erst an dem Moment, an dem das Denken alles andere außer sich selbst auch als Denken setzt und versteht, dass außerhalb des Denkens nichts gibt. Ja, man kann sagen, außerhalb des Denkens gibt es, ich weiß nicht, Natur. Ja? Der Mensch ist ein denkendes Wesen in der Natur. Aber sagt Hegel, das ist nicht wahr, weil die Natur ist auch nur eine Vorstellung unseres Denkens. Das ist nur das, was wir letztendlich über die Natur denken. Man kann sagen, gesellschaftliche Verhältnisse, aber das ist auch nichts anderes, als was wir entweder gedacht haben oder auch gestaltet haben in historischer Entwicklung. Genauso wie die Natur, Bilder, die wir haben, also die Vorstellungen dessen, was die Natur ist, sind auch geschichtlich entstanden. Die sind sozusagen, zwar reden wir von der Natur, aber diese Natur ist nur uns geschichtlich gegeben und nicht naturhaft gegeben. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir unsere Lage in der Welt reflektieren, kommen mehr und mehr zu der Einsicht, dass außer der Reflexion selbst in der Welt überhaupt nichts gibt. Ja? Wir kommen zu der Einsicht, dass das Denken nur mit dem Denken zu tun hat, das heißt nur mit sich selbst. Und in dem Augenblick, in dem man das versteht, wird das Denken total und das Denken wird zum Geist. Ja, für Hegel ist der Geist, der absolute Geist, ist eben dieses Denken, der menschliche Geist, das menschliche Denken im Zustand dieser Einsicht, ja, unter der Bedingung dieser Einsicht, dass das Denken nur zum Denken kommt, dass man in einem Kreislauf des Denkens bewegt. Ja? Man will aus diesem Kreislauf ausbrechen. Ja? Man will zum Beispiel sagen, ich will mich nicht drehen in diesem Kreis, sondern ich will raus. Zum Beispiel, ich will zum Unbewussten. Ich will zum Beispiel das Unbewusste thematisieren. Traum, Ekstase, was auch immer. Nun sage ich das, beginne ich dieses Unbewusste, der Traum und die Ekstase zu denken. Ich beginne damit irgendwie umzugehen, ich beginne das zu reflektieren, ich beginne das einzubeziehen in mein System und letztendlich bekommt das alles nur den Wert des Denkens. Das heißt, wenn wir uns fragen, warum schätzen wir im 20. Jahrhundert so etwas wie Sexualität oder das Begehren, also diese Figur. Wir schätzen das nur, weil wir die Psychoanalyse haben. Ja? Das heißt, wir haben Denkfiguren, die damit arbeiten können, nicht umgekehrt. Und so kommt das Denken immer zu sich selbst und entdeckt in allen Versuchen, auszubrechen aus diesem Kreis, nur sich selbst wieder und kommt in diesen Kreis zurück. Das heißt, für das Denken ist konstitutiv die Figur des Kreises und der Rückkehr. Das Denken kehrt zu sich selbst immer zurück bei Hegel und bildet immer eine Figur des Kreises. Und das ist eine sehr alte Einsicht, ja, nicht wahr? Das Symbol der Weisheit in der indischen Tradition, das ist die Schlange, die sich beißt in ihren eigenen Schwanz, ja, und bildet sozusagen einen Kreis. Wir haben diese Kreisfigur aus der Yin-Yang-Tradition, als dieser Kreis des Weiblichen und Männlichen und so weiter. Also alles, was Kreis bildet, ist sozusagen Grundfigur der Weisheit. Ja, das ist die Bewegung zu sich selbst. Das ist die Bewegung im Kreis. Das Gleiche findet man bei Plato. Ja, das ideale Denken bewegt sich im Kreis. Der ideale Staat bewegt sich im Kreis. Das heißt, diese Kreisbewegung ist die Grundfigur der Weisheit und der Religion. Der Religion, warum? Weil alles ist von Gott erschaffen und kommt zu Gott zurück. Ja, nicht wahr? Man wird von Gott entlassen in die Welt, stirbt und kommt zurück. Also diese Figur des Kreises ist immer eine sozusagen Figur, die überhaupt das Ideelle, das Religiöse und so weiter konstituiert. Und in diesem Sinne sagt Marx, wenn das Kapital eine Kreisform annimmt, wird es absolut spirituell. Ja. Es wird eine Figur des Geistes oder eine Figur der Religion, der Gottheit unter vielen anderen, im Grunde gleich strukturiert. Wenn wir das Kapital als Wechsel und absolute Metamorphose begreifen, und so begreifen wir das Kapital, ja, sagt er, so denken wir das Kapital, wir können das Kapital nicht anders denken als diese Kreisbewegung in unserer Ökonomie, dann bedeutet das absolute Vergeistigung und Vergöttlichung aller unserer Verhältnisse. Und dann aber steht, in diesem Sinne ist der Kauf und Verkauf, Kauf für den Verkauf und Verkauf für den Kauf, wie gesagt, von den Bedürfnissen des Menschen völlig abgelöster Zustand. Die Zirkulation des Geldes als Kapital ist dagegen Selbstzweck, denn die Verwertung des Werts existiert nur innerhalb dieser stets erneuerten Bewegung. Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos. Ja, maßlos in dem Sinne, dass alles Maß hat, außer diese Bewegung selbst. Diese Bewegung selbst ist ja sich ständig, eine ständige absolute Wiederholung in sich selbst, wie Geist oder Gott. Und diese Bewegung gibt Maß alle Dingen, hat aber kein Maß für sich. Und diese Vorstellung sagt Marx, unterscheidet das Kapital vom Schatz. Schatz, also viel Geld, Reichtum, ist etwas, was akkumuliert ist in der Zeit, was irgendwo liegt. Ja, wir können uns vorstellen, dass es gibt Orte, gewisse Territorien, dieser Reichtum in sich verkörpern. Es gibt wirklich teure Dinge und es gibt wenige teure Dinge. Alles das Reichtum überhaupt, die Figur des Schatzes, ja, das hat mit Kapital überhaupt nichts zu tun. Kapital ist nicht etwas, was liegt oder ein gewisses Territorium beansprucht, sondern das Kapital ist ein Prinzip der Deterritorialisierung, sagen wir so. Es ist ein Prinzip der absoluten Zirkulation, die eben es nicht erlaubt, dem Geld sich zu akkumulieren und irgendwelche Oase des Reichtums zu bilden, sondern ständig das Geld diesen Orten entreißt und diese absolute Zirkulation zurückbringt. Und wenn man dieses Modell, vielleicht noch eine Bemerkung dazu, an diesem Punkt gibt es sozusagen schon ein gewisser Punkt, an dem man eine Kritik des Kapitalismus ansetzen kann. Man kann sagen, was das Kapital leistet, ist die Entfremdung und Entmenschlichung des Menschen. Ja? Indem das Kapital in seiner ständigen Bewegung und Zirkulation alle Dinge jenseits ihres Gebrauchswerts setzt, ja, als nur Tauschwert, als nur Weg für die eigene Bewegung, negiert das Kapital die Interesse des Einzelnen, des Menschen, negiert überhaupt sozusagen die menschliche Dimension der Ökonomie. Diese Art humanistische Kritik am Kapital und am kapitalistischen System taucht an dieser Stelle eben auf. Und man sagt, Marx hat gesagt, und das kann man überall finden, ja. Marx hat gesagt, das Kapital bedeutet Entfremdung, Ablösung, Entmenschlichung, Enthumanisierung der Ware. Die Ware ist nicht mehr auf den Menschen bezogen, sondern bezogen nur auf diese abstrakte Zirkulation jenseits der menschlichen Interesse. Also das Ziel der Kapitalismuskritik ist eine Rehumanisierung der Gesellschaft, die ja dazu führen soll, dass die Ware wiederum sozusagen ihr Gebrauchswert zurückerobert und dass man austritt aus dieser Herrschaft der Zirkulation und der Selbstbewegung des Kapitals. Und wir haben eine große Tradition des Diskurses dieser Art, vor allem in der deutschen Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts bis heute. Wenn man zum Beispiel das Standardargument auch jetzt bei diesen Feiern von dem Goethe-Programm des Gründungsprogramms der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ja, wo der Schröder aufgetreten ist und so weiter, wo der ständig betont, dass das Kapital vermenschlicht werden soll. Ja, CDU, Angela Merkel, ja, das haben alle bemerkt, ja, kommt Markt plus Menschlichkeit, ja, als neuer Slogan von CDU. Diese Vermenschlichung des Kapitals oder Rückkehr des Kapitals zum Gebrauchswert war ein traditionelles sozusagen Programm der Mäßigung des Kapitalismus. Und Schröder, der ein bisschen besser wahrscheinlich gelesen ist als Angela Merkel in Maas, in seiner Rede, das hat mich ein bisschen belustigt, am Ende seiner Rede darauf hingewiesen hat, dass es auch interessant wäre, mal für einige die Masche Kritik an Goethe-Programm zu lesen. Und in der Tat hat er aber daraus nicht zitiert und auch nicht gesagt, warum das interessant wäre. Das ist aber tatsächlich interessant, weil Marx da eben explizit sagt, dass es nicht geht und dass dieser Humanismus und Vermenschlichung nicht funktionieren und dass die Grundlage der deutschen Sozialdemokratie eigentlich falsch sind. Dass die Rehumanisierung des Kapitals wäre ein Rückschritt, ein gesellschaftlicher Rückschritt und kein Fortschritt. Dass man nun dann sozusagen die nächste Stufe erreichen kann, wenn man sich damit abfindet und ganz klar einsieht, dass die Zirkulation und Verselbstständigung des Kapitals und fremdweltlichen Mechanismen freien Lauf bekommen und zu ihrer eigenen Entfaltung kommen. Und alle Figuren der Humanisierung sozusagen müssen scheitern. Sie sind reaktionär und müssen scheitern. Wenn man aber einmal diese Figur ausgebildet hat, ja, diese Figur, also die Figur des Denkens, dass ein als Geist ein Kreis durchläuft und zu sich selbst zurückkommt, oder die Figur des Kapitals, das sozusagen alles kapitalisiert und am Ende zu sich selbst kommt, dann kommt allerdings eine Frage, die ja die grundsätzliche Frage ist, dieses Buches von Marx. Und das ist eine sowohl philosophische, und zwar zutiefst philosophische, wie auch zutiefst ökonomische Frage. Und dass er diese Frage so miteinander verknüpft hat, das ist sozusagen sein größter Verdienst in diesem Buch. Nämlich, er sagt, und da werde ich sozusagen das ein bisschen ausführlicher zeigen, er sagt, wenn man in einem Kreis denkt, dann woher kommt den Wert und den Mehrwert? Warum wird man überhaupt reicher? Und wenn man reicher wird, dann wie? Weil es scheint das unplausibel zu sein. An dem Augenblick, an dem das Geld zum Kapital geworden ist, entsteht der Eindruck, dass es nicht mehr Geld sein kann. Ja, Geld ist sozusagen von diesem Kreis vollständig integriert. Also es ist ja interessant zu vergleichen, weil die Analogie vollständig ist und bewusst ist. Ich sage, wo diese bewusste Formulierung eigentlich kommt, ja, für einen philosophisch instruierten Leser. Nämlich Hegel sagt ein interessant, sozusagen hat eine interessante Position. Er sagt eben, wenn das Denken zum Geist kommt, gibt es kein Denken mehr, es gibt keine weitere Entwicklung, es gibt keinen Mehrwert. Die Philosophie kommt zum Ende. Die Philosophie kann nicht mehr, das Denken kann nicht mehr weitergehen, weil das Denken ist, hat schon alles verstanden als sich selbst. Das Denken hat schon begriffen, dass alles andere nur das Denken ist und kommt nicht weiter. Man kann nur weiterkommen, wenn man etwas denkt, was früher nicht gedacht worden war. Wenn aber das Denken zur Einsicht gekommen ist, dass alles, was es gibt außerhalb des Denkens, immer schon ein Denken ist, also immer schon ein Gedachtes ist, hat das Denken nicht mehr zu denken. Und hat das Denken nicht mehr zu denken, kommt das Denken zum Stillstand. Das heißt, das Denken produziert im Kreis des Geistes keinen Mehrwert mehr, nur zirkuliert. Das ist das Ende der Geschichte nach Hegel und das Ende der Reflexion. Dabei fragt man sich, wie ist der Wert überhaupt, also der Wert des Denkens zunächst einmal, wie die Vermehrung des Denkens überhaupt zunächst einmal entstanden, ja, vor dieser Schließung. Und dann sagt Hegel, durch die Selbstreflexion, durch die Selbstreflexion. Was heißt durch die Selbstreflexion? Das heißt, ich zum Beispiel sitze da und sage was. Ja? Und dann denke ich, das, was ich sage, in welchem Verhältnis steht das? Zu Geschichte, zu ihrer möglichen Fähigkeit, das oder Art der Rezeption, zu meinen Bedingungen als Professor und so weiter und so fort. Das heißt, ich beginne auf einer anderen Stufe, das, was ich denke, noch einmal zu reflektieren. Ich reflektiere mich selbst als Teil der Welt. Ja? Und sozusagen, ich mache noch einen Kreis, ich komme zu mir selbst zurück, aber ich komme zu sich selbst zurück in der Selbstreflexion. Das heißt, ich denke wieder darüber nach, was ich nachgedacht habe, statt weiterzugehen. Ja? Ich kann doch zweierlei in meinem Denken mich entwickeln. Ich kann immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter gehen. Aber es ist interessanterweise, das tut man nicht. Ja? Man geht weiter und weiter und weiter und irgendwann sagt man, man beginnt sich zu wiederholen. Ja? Wie die Autoren, die immer das Gleiche sagen und so weiter und so weiter. Die sagen immer, die analysieren immer, zum Beispiel, man kann eine Methode vorschlagen, ich weiß nicht, strukturalistisch oder auch immer, und man analysiert einen Text, und man analysiert einen zweiten Text, und man analysiert einen dritten Text, und man analysiert einen vierten Text, und analysiert man den tausendsten Text, sagt der Leser, das ist aber zu viel, ja? Das ist zu viel. Es wäre nicht schlecht, wenn der Autor, würde er sagen, sein eigener Text reflektiert und die Frage stellt nach der Stellung seiner eigenen Methode, vielleicht mit anderen Methoden oder irgendwie den nächsten Schritt macht. Der nächste Schritt ist also nicht der Schritt der Bewegung in die gleiche Richtung, obwohl dieser Schritt immer offen ist. Ja, man kann immer weitergehen. Ja, im Grunde, warum nicht? Aber in der Praxis der geistigen Entwicklung passiert das nicht, sondern der nächste Schritt ist immer der Schritt der Selbstreflexion, Selbstkontextualisierung und so weiter. Das heißt, man kommt zu dem Ausgangspunkt zurück. Man macht einen Kreis. Statt weiterzugehen. Aber man kommt zu dem Ausgangspunkt zurück, indem man die Bedingungen reflektiert, unter denen man diesen Startpunkt angenommen hat und weiterbehält. Okay, man macht so einen Schritt und so einen Schritt und so einen Schritt, man macht immer diese Kreisbewegung, 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 das Reflexion. Und bei jeder Bewegung sagt man, denkt man mehr und mehr. Ja? man hat das gedacht, dann das gedacht und noch gedacht und noch gedacht und noch gedacht, bis man zu einem absoluten Kreis kommt, eben diesem Kreis der absoluten Selbstreflexion, wo alles Gedachte immer schon gedacht worden ist und noch einmal gedacht wird. Und dann das ist der letzte Kreis. Also die Bewegung geht immer so, die Selbstreflexion, bis es sozusagen eine Grenze erreicht. An dieser Grenze beginnt eine Kreisbewegung ohne einen zusätzlichen Mehrwert dafür zu produzieren. Das heißt, das Denken wird produziert bei Hegel durch die Selbstreflexion und ist ein Denken durch die Selbstreflexion produziert, muss dieses Denken ein Ende haben. Und das wusste schon Marx. Marx wusste schon, dass alle Prozesse, die eine selbstreflexive Form haben, irgendwann definitiv an ihr Ende kommen. Und das war für ihn eine große Warnung. Denn er wollte eigentlich nicht, dass die Ökonomie am Ende kommt, an das Ende kommt. Ja, er wollte, dass es weitergeht. In diesem Sinne war er ein typischer Mensch des 19. Jahrhunderts. Und überhaupt ein typischer Mensch. Ja? Der Mensch will, dass es weitergeht. Das ist ganz klar. Und so stellt er die Frage, ist es tatsächlich so, dass der Kapital sich durch Selbstverwertung vermehrt? Selbstverwertung ist so wie Selbstreflexion im Kreise. Und vermehrt sich das Kapital durch die Selbstverwertung, bedeutet das, dass Kapital irgendwann an seine Grenze kommt und das wird nicht nur seine eigene Grenze, sondern das wird dann die Grenze der Ökonomie überhaupt. Das heißt, eine Apokalypse, eine ökonomische Apokalypse, so wie hegelisches System eine philosophische Apokalypse war. Das heißt, ein vollendetes ökonomisches System, das die Menschen sozusagen aus sich selbst nicht mehr entlässt. Ja? Und gleichzeitig keinen Wert überhaupt mehr produziert, keinen Mehrwert, also nicht mehr dazu bringt, sondern nur die existierenden Werte zirkulieren lässt. Die Frage also von Marx ist eine tiefere Frage und das ist die Frage, kann man wirklich behaupten, dass das Kapital aus sich heraus durch die Selbstverwertung, so dass das Denken beim sich selbst Denken, einen zusätzlichen Wert erzeugen kann oder nicht? Kann das Kapital es, muss es zu diesem Stillstand kommen? Kann das Kapital es nicht? Dann muss die Frage gestellt werden, wie anders funktioniert das? Und zwar, es muss eine solche Antwort gegeben werden, und das ist der Sprengpunkt, das auch für das Denken gilt. Das heißt, wenn ich die Frage beantworte, wie das Kapital den Mehrwert produziert, beantworte ich gleichzeitig die Frage, warum ich immer weiter denken kann. Das ist sozusagen die gleiche Fragestellung und das ist die gleiche Antwort. Und zunächst einmal behauptet Marx, denke das Bürgertum der Ökonomie doch als Selbstverwertung. Und er sagt Folgendes, in der Tat wird der Wert als Subjekt eines Prozesses gedacht, worin er unter dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich als Mehrwert von sich selbst als ursprünglichen Wert abstößt, sich selbst verwertet. Denn die Bewegung, worin er Mehrwert zusetzt, ist seine eigene Bewegung, seine Verwertung, also Selbstverwertung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldene Eier. Das ist sozusagen die Ironie dieser sozusagen theologischen Erklärung des Geldes. Und dann kommt immer an der anderen Wendung eine typische antisemitische Wendung bei ihm und sagt, dass alle Waren sind innerlich beschnittene Juden. Also die Juden, also die Waren haben dieses Geld in sich, ja, das ist sozusagen diesen Beschnittensein der Ware und zudem wundertätige Mittel, um aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist eben der Ausgangspunkt. Und zunächst einmal, was Marx versucht zu zeigen, ist, dass in der Situation des absoluten Kreislaufs des Geldes eine Produktion des Mehrwertes unmöglich ist. Und sagt, wo Gleichheit ist, ist kein Gewinn. Waren können zu Preisen verkauft werden, die von ihren Werten abweichen, aber diese Abweichung erscheint als Verletzung des Gesetzes des Warentausches. In seiner reinen Gestalt ist der Austausch von Äquivalenten, also kein Mittel, sich an Wert zu bereichern. Als typische bürgerliche Position zitiert der Kundiak, der folgendes schreibt: Es ist falsch, dass man im Warenaustausch gleichen Wert gegen gleichen Wert austauscht. Also eben Mehrwert entsteht im Austausch, ist bürgerliche sozusagen Denkweise. Umgekehrt, jeder der beiden Kontrahenten gibt immer einen kleineren für einen größeren Wert. Tauschte man in der Tat immer gleiche Werte aus, so wäre kein Gewinn zu machen für irgendeinen Kontrahenten. Aber alle beide gewinnen und es sollten gewinnen. Warum? Der Wert der Dinge besteht bloß in der Beziehung auf unsere Bedürfnisse und so weiter und weiter. Und derjenige, der mehr Bedürfnisse hat, zahlt mehr und dadurch entsteht ein zusätzlicher Wert. Zusätzliche Wert entsteht also nach Konziliak aus dem Unterschied zwischen den Gebrauchswerten. Und dann sagt sicherlich Marx, mit Gebrauchswert ist schon vorbei. Die Menschen kaufen nicht, weil sie das brauchen, sondern weil sie oder verbrauchen, sondern weil sie das verkaufen. Condillac geht davon aus, dass aus einem unvollständigen Modell der kapitalistischen Ökonomie, bei der der Gebrauchswert immer noch eine Beziehung zum Einzelnen hat und zum Individuum. Damit ist jetzt vorbei. Und dann sagt er, ja gut, sicherlich hat der Käufer vielleicht ein Interesse, was zu kaufen und liebt sozusagen den Gebrauchswert. Aber der Verkäufer liebt den Geldwert und das ist gleichwertige Liebe. Und im Endeffekt sozusagen Liebe des einen ist gleich die Liebe des anderen. Und so viel wie einer will, so viel schlägt der andere aus. Und dann kommt unterschiedliche relativ witzige Beispiele, wo er am Endeffekt sagt, die konsequenten Vertreter der Illusion, und das ist der witzigste, dass der Mehrwert aus einem nominellen Preiszuschlag entspringt oder aus dem Privilegium des Verkäufers, die Ware zu teuer zu verkaufen, unterstellen daher einer Klasse, die nur kauft, ohne zu verkaufen, also nur konsumiert, ohne zu produzieren. Und er sagt, das sind im Grunde Priester. Sozusagen die Priester, die 10% bekommen und nichts dafür geben, die haben sozusagen einen ständigen Zufluss der Gelder. Und so denken sie, dass es keinen Kreislauf gibt, ja? Weil sie immer nur bekommen, ohne was dafür zu geben. Und so sind sie auch die Intellektuelle. Ja? Intellektuelle kriegen nur Geld. Und sie wissen sozusagen der Neuzeit, sie kriegen nur Geld vom Staat und so weiter, ohne was dafür zu tun. Und so haben sie das Gefühl, es gibt keinen Kreislauf der Gelder, sondern es gibt Menschen, die einfach Gelder bekommen, ja, weil sie es brauchen. So wie Priester es brauchen oder Intellektuelle es brauchen, kriegen sie das Geld. Und deswegen aus der Position des Intellektuellen und des Priesters scheint wirklich die kapitalistische Ökonomie eine menschliche zu sein, ja? Also nicht diejenige, die im Kreislauf. Und er sagt, dass die ganze diese Situation, wissen wir schon, nehmen wir das Römische Reich. Ja? Das Römische Reich hat die Provinzen mit einer Steuer belegt und sozusagen für die Bürokratie, römische Bürokratie, Regierung und Imperium einfach die Gelder abgezweigt und abgenommen, ohne etwas dafür zu geben. Auf der ersten Blick. Ja. Auf der anderen Blick aber passiert ja Folgendes, nämlich diese römischen Potentaten haben doch alles, was sie gebraucht haben, gekauft. Und sie haben das gekauft in den gleichen Provinzen von dem Geld, das sie von diesen Provinzen abgenommen haben. Ja, sie haben in diese gleichen Provinzen gekauft. Und die Analysen zeigen, dass sie 3 oder 4 Mal so zahlen mussten, wie normaler Preis ist. Das heißt, die waren ständig geprellt. Ja. Das heißt, diese Provinzen haben dann alles zurückbekommen, was sie gezahlt haben. So viel, wie es ihnen abgenommen wurde, so haben sie Zuschlag gemacht und das alles zurückgeholt. In diesem Sinne, so oder so, durch Schlauheit oder direkte militärische Macht, kommt alles zu Äquivalenzen. Er sagt, es gibt keine Möglichkeit, in einer entwickelten Ökonomie, die in diesem Kreislauf läuft, sogar mit direkten Gewaltmaßnahmen diesem Prinzip des Kreislaufs zu entgehen. Der Kapitalismus ist der Kreislauf. Und es gibt keine Möglichkeit, wie gesagt, dann zu entgehen. Genauso wie zunächst einmal die Frage gestellt wurde, wie polemisiere ich gegen den Kapitalismus aus der Position der Menschlichkeit, wenn ich diese Diskrepanz zwischen Entfremdung und menschlichen Bedürfnissen zwischen Geld als Kapital und Geld als Menschenvermögen oder zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, wenn ich das gesagt feststelle, wie humanisiere ich das Kapital, so an dem Punkt kommt ein weiterer mächtiger Diskurs. Ich weiß nicht, ob Sie letzte Woche waren bei der Veranstaltung von Thorsten Hitz. Ich habe ihn gebeten, eben ein bisschen was über Partei zu sagen und so weiter. Es ist diese berühmte denkende Nicht-Äquivalenz. Also ich glaube, dass wenn man über Differenz spricht und Differenz spielt bei Derrida, inkonsumierable, andere und so weiter, man vergisst oft, dass die alle mit dem Kapital sozusagen erzogen waren, Kapital studiert haben. Derrida hat sein Studium bei Althusser gemacht und zwar Althusser bekanntlich nur das Kapital von Marx unterrichtet hat und so weiter und so fort. Das Gleiche ist gilt für Foucault. Das sind alle Autoren, die mit diesem Buch angefangen haben. Das ist sozusagen die zweite Welle des antikapitalistischen Diskurses. Und das ist der Punkt, an dem sie alle angesetzt haben. Das heißt, Kapitalismus ist Äquivalenz, ist Identität. Also, um antikapitalistisch zu werden, muss man Differenz denken. Man muss das andere denken, das inkommensurable denken, man muss das denken, was der Äquivalenzrechnung strukturell entgegen ist. Was ist das? Was kann es sein? Für Foucault war es doch die direkte Gewalt, ja? Also das Militär. Auch in seinen letzten Schriften oder seinen letzten Vorlesungen spricht er über die Macht. Die Macht, die fähig ist, nicht ökonomisch zu handeln. Ökonomische Äquivalenzverhältnisse außer Kraft zu setzen, indem man durch direkte Zerstörung Und durch eine direkte Eroberung und die Verschiebung der Machtverhältnisse und Diktat, sozusagen die Äquivalenzverhältnisse des Kapitalismus, die Ökonomisierung des sozialen Lebens außer Kraft setzt. Diese Vorstellung von einer Macht, die fähig wäre, die ökonomischen Verhältnisse sozusagen zu entkräften und eine andere strategische Logik durch eine andere strategische Logik zu substituieren, das halte ich für sehr problematisch. Und eben Marx sagt hier gerade das, weil letztendlich, worauf jeder Krieg ankommt, ist die Beute. Und die Beute muss verkauft werden. Man kann jeden Krieg als eine ökonomische Produktion verstehen. Und letztendlich, jeden Krieg und jede Eroberung bringt sowohl denjenigen, der erobert, wie derjenige, der erobert wurde, in den Kreislauf der ökonomischen Praxis zurück. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Aushebelung, eine Entkräftung der ökonomischen Gesetze, wie Foucault es meint, durch die Macht, durch den Krieg, durch die direkte Gewalt, Aktion direkt, ja, in einem Sinne, das ist der Wahnsinn des Krieges sozusagen. Das ist ein Thema des Wahnsinns, möglich ist. Dabei kommt ja Foucault sicherlich als Erbe daher von Bataille, der eben versucht hat zu zeigen, dass es eine Möglichkeit ist, diesem Kreislauf zu entgehen, und zwar nicht auf der Ebene der Produktion, sondern auf der Ebene der Konsumption und der Vernichtung, also auf der Ebene des Konsums. Er war Marxist genug, um nicht mehr zu glauben, dass man etwas produzieren außerhalb dieses Kreislaufs. Aber er wollte sozusagen keine Signatur des Produzenten, aber er wollte eine Signatur des Konsumenten, eine Signatur des Todes. Seine Strategie bestand eben darin zu sagen, wir können diesen Kreislauf der Güter durchbrechen, dadurch, dass wir die Güter einfach schlicht und einfach vernichten. Und das war seine Theorie des Luxus, ja, und des Potlatsches und so weiter. Bataille nämlich war fasziniert von den Riten bestimmter indianischer und sonstiger Stämme, ja, nicht wahr, die an bestimmten Tagen ihr ganzes Eigentum schlicht und einfach vernichtet haben, ohne dieses Eigentum wieder in Güterverkehr zu bringen, oder von aristokratischer Lebensweise eines Aristokrat Modi oder Poet Modi, der sozusagen sein Leben einfach verschwendet, ja, und sein Eigentum verschwendet, ohne dass sozusagen ohne dass diese Güter reökonomisiert werden können. Nun aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man Bataille genau liest, merkt man, dass er die Tatsache voll reflektiert, dass als Folge einer solchen Vernichtung der Güter einen symbolischen Wert entsteht. Zum Beispiel, derjenige Stammesführer, der am meisten Güter vernichtet hat, hat auch am meisten Macht und erringt am meisten Macht in dieser alten Amerika und am meisten Anerkennung, bekommt den höchsten Platz sozusagen in der Hierarchie und sicherlich kann diesen höchsten Platz auch gut einsetzen. Und es ist interessant, dass je mehr man auf diese Weise verschwendet, desto mehr kriegt man am Ende des Jahres. Ja? Also man wird dadurch nicht ärmer, sondern man wird dadurch reicher. So funktioniert auch, ich habe in meinem letzten Buch das auch zitiert, Jean Genet, der berühmte Sozialpoet Modi Frankreichs im 20. Jahrhundert, hat ganz ganz genau gesagt, dass, ganz richtig gesagt, dass diese ganze Verschwendungsorgie und ganze Verbrechen, Ästhetik und so weiter, er nur braucht, um seine Bücher besser zu verkaufen, sozusagen, und eine gewisse Überlebenschance in dieser Gesellschaft zu bekommen. Das heißt, es gibt Mechanismen in unserer Gesellschaft, das ist die Mechanismen, die Luxus, Verschwendung und das alles wieder verwerten und noch einmal verwerten, ohne dass die Güter verwertet werden sollen. Ja? Ich war, wenn irgendwelche Karolina heißt sie wahrscheinlich, von Monaco, wie auch immer, irgendwelche verschwenderische Galas organisiert, dann gleichzeitig benutze das, um Gelder zu sammeln für irgendwelche Zwecke, zum Beispiel menschenfreundliche Art und so weiter. Das heißt, so viel, wie man sozusagen verschwendet und wo man so Krach macht und Skandal macht und so weiter, so viel bekommt man mediale Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung, so viel man präsent, man macht seinen Namen eigentlich durch die Verschwendungsskandale und Zerstörung und kann diesen Namen dann einsetzen für die Sammlung des gleichen Geldes und das kommt ja auch das Gleiche. Das heißt, sowohl die Macht wie auch direkte Macht ausüben, Zerstörung, wie auch die Strategien des Krieges. Ich werde noch darüber später reden, in einem Zusammenhang, wenig bringen, in dem Versuch, aus diesem Kreis auszubrechen. Subtilere Möglichkeiten wurden dann in der nächsten Generation des Denkers wie Lacan oder Derrida vorgeschlagen. Und ich werde darüber genauer sprechen. Das führt aber zu sehr komplizierten Konstruktionen. Zum Beispiel, dass man nicht weiß, also damit eine ökonomische Operation diesem Kreislauf entgeht, muss sie nach Derridas Ansicht so vollzogen werden, dass derjenige, der gibt, das nicht weiß, derjenige, der das kriegt, das auch nicht weiß und so weiter und so fort. Das heißt, es muss eine Operation sein, die auf keinen Fall irgendwem bewusst werden kann. Das ist diese, ich werde darüber genau sprechen, weil das ist genau diese Verquickung, die Marx an dieser Stelle entdeckt hat, zwischen Denken und Wert. Wo gedacht werden kann, kann auch verkauft werden. Und wo verkauft werden kann und verdient werden kann, dort kann auch gedacht werden. Ja? Alles, was gedacht wird, ist eine Ware. Ja. Und alles, was Ware ist, kann gedacht werden. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dem Kapitalismus zu entgehen, das heißt, Warenverkehr zu entgehen, ist das Ungedachte zu denken. Ja. Aber Ungedachte zu denken ist ja eine schwierige Geschichte, ja, weil das zum Denken führt. Das heißt, man muss das Ungedachte nicht denken können. Ja. Wenn man das Ungedachte nicht denkt, ja, dann funktioniert es vielleicht. Aber es ist irgendwie schwierig, das anzustellen. Und gerade die Beispiele, die Derrida bietet, dass er zum Beispiel einem Mann oder ein Paar eine Telefonkarte gegeben hat, ohne zu wissen, wie viel Geld geblieben ist auf dieser Telefonkarte, mit der er schon telefoniert hat. Und dass es in diesem Sinne richtige ökonomische Operation ist, weil sozusagen sie nicht äquivalent ist, dann ist es sehr problematisch. Ist sehr einfach zu analysieren. Wie auch immer, wir haben eine sehr komplizierte Geschichte. Die Geschichte besteht eben darin, dass man, wenn man dass der Kapitalismus plötzlich eine eine Dimension bekommt, eine absolute Dimension bekommt beim Maß. Das war früher nicht der Fall. Und diese absolute Dimension besteht in einer Ausweglosigkeit der kapitalistischen Ökonomie. Das heißt, wenn der Kapitalismus wirklich so funktioniert, wie der Master beschreibt, es gibt ein Ende des Kapitalismus, also wo dieser Kreis gereicht wird, und dieses Ende des Kapitalismus ist gleichzeitig das Ende von allem. Das Ende jeder menschlichen Tätigkeit, jedes Denkens und so weiter und so fort. Das ist sozusagen der absolute Stillstand. Was auch vielleicht nicht schlecht ist, ja, das ist ja, eine zweite Frage. Die Frage ist von Marx, kann man diesen Stillstand umgehen? Das heißt, gibt es eine Möglichkeit, über den Kapitalismus hinaus weiterzugehen? Ist eine Offenheit nach dem Kapitalismus zu einer möglichen Zukunft, auf eine mögliche Zukunft hin? Wenn eine Möglichkeit, solche Möglichkeit geben soll, darf der Mehrwert nicht innerhalb des Kreises der ökonomischen Kreises des Kapitalismus entstehen. Ja? Weil wenn der Mehrwert als Selbstverwertung im kapitalistischen System entsteht, dann wird dieser Mehrwert total aufgesaugt am Ende dieser Entwicklung. Das heißt, es muss sozusagen vor dem Beginn des kapitalistischen Systems eine Möglichkeit der Wertentstehung sein, damit dann auf dem anderen Ende der Entwicklung eine Möglichkeit aus diesem ökonomischen System auszukommen offen wäre. Ja, das ist das System. Und nicht zufällig ist die ganze Figur des antikapitalistischen Denkens, diese Figur immer schon, ja, wo auch der Idee ist, immer schon war es so, immer schon ist die Hoffnung da, immer da, ist der Versprechen gegeben, immer schon ist der Wert entstanden und so weiter. Weil erst wenn immer schon vor dem Beginn der Selbstverwertung oder Selbstreflexion und so weiter etwas angefangen hat, haben wir eine Chance, am Ende aus diesem Selbstverwertungs- oder Selbstreflexionskreis rauszukommen. Die Frage ist tatsächlich, ob wir das wollen. Man kann sich fragen, wie Peter Sloterdijk sich fragt, warum mögen wir die Sphären eigentlich nicht? Warum mögen wir Kreise nicht? Ja, warum mögen wir Zirkulation nicht? Ja? Das war wirklich das alte einzige Symbol. Das war eine Figur, die man angestrebt hat eigentlich. Ja? Das, wie gesagt, im Daoismus, im Zen-Buddhismus, bei Plato. Ja, warum plötzlich gegen den Kreis zu denken? Ja? Es scheint beinahe, dass es um eine weiter nicht mehr reflektierbare ethische Wahl geht, oder sagen wir ethisch-religiöse Wahl geht. Ja? Dass man sagt, es ist wirklich die Wahl zwischen der linearen Zeit und der zirkulären Zeit. Das ist wirklich die Wahl. Will man weitergehen? Ja? Will man überhaupt etwas Neues erleben? Ja, will man, sagen wir in der jüdisch-christlichen Tradition, will man sozusagen auf der nächste Ankunft Christus oder nächste Ankunft Messias warten? Ja? Will man weiter warten? Ja? Oder will man weiter hoffen? Oder ist die Weisheit darin, jede Hoffnung aufzugeben, den perfekten Kreis zu denken und in diesem Kreis mit Genugtuung und Begeisterung zu zirkulieren, ohne sozusagen sich die Hoffnungen zu machen, die zu Enttäuschungen führen werden und so weiter. Das ist sozusagen, wenn wir mit einem Kreis denken, konfrontiert, wenn wir Christ-Figuren konfrontiert werden, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, eben diese Christ öffnen zu wollen. Zweite Möglichkeit ist eine, von der man allerdings nicht richtig weiß, ob sie tatsächlich gegeben ist. Und das ist das auch das Problem. Ja? Also man weiß nicht, ob diese Möglichkeit, Christ zu öffnen, gegeben ist. Aber man fragt sich, gibt es eine Möglichkeit, diesen Kreis nicht zu öffnen, sondern diesen Kreis zu genießen? Es scheint beinahe, dass diese Möglichkeit auch eine trügerische ist, ja? Denn um einen Kreis zu genießen, muss man aus diesem Kreis zumindest einen Schritt rauszutreten. Ja? Wenn man wie sozusagen einhört, wenn man diesen Kreis einfach so ständig rennt, ja, dann sagen wir das nicht. Es ist interessant, dass alle diese Autoren, die diesen Kreis genossen haben, zum Beispiel Plato, ja, der genießt den Kreis und die Sphäre, ja, und eben diese Zen-buddhistische oder Autoren oder diese Weisen, alte Weisen des Indiens, ja, einfach mit dieser Schlange, ja. Die haben immer angenommen, sie persönlich stehen doch außerhalb des Kreises. Und deswegen, sie zirkulieren nicht im Kreis, sondern sie sind diejenigen, die diesen Kreis zumindest einen Schritt weiter sind und diesen Kreis genießen können. Sie können diesen Kreis betrachten, aus einem Grund oder anderen, weil sie Macht haben, weil sie eine hervorragende gesellschaftliche Position haben, weil sie besonders begabt sind, weil sie sozusagen mit den Göttern sprechen, aus einem Grund oder anderen. Ja? Aber sie haben eine bestimmte Möglichkeit, diesen Kreis als Kreis zu sehen. Wobei die Menschen, alle anderen Menschen, ja, die in diesem Kreis rennen und zirkulieren, sie können diesen Kreis als Kreis nicht sehen. Ja? Und deswegen auch schlecht genießen. Ja? Die Frage ist, inwieweit diese Möglichkeit, den Kreis zu genießen und zu sehen und zu betrachten, überhaupt gegeben ist, wenn gleichzeitig gesagt wird, dieser Kreis lässt sich nicht öffnen. Das heißt, es gibt keinen Schritt raus aus diesem Kreis oder über diesen Kreis hinaus. So kann man auch sagen, wenn dieser Kreis vollständig ist, dann ist die Möglichkeit, diesen Kreis zu genießen, auch nicht mehr gegeben. Ja, die ist ja auch. Auch dieser Schritt ist ja dadurch unmöglich gemacht. Nun, die Frage, wie dieser Kreis durchzubrechen ist, das ist die Frage unserer nächsten Veranstaltung. Also wie Marx versucht, sozusagen die Zustände vor diesem Kreis zu beschreiben, um sozusagen aus diesem Kreis rausgehen zu können. Für ihn liegt sozusagen die Lösung, wie Sie wissen, das habe ich schon angekündigt am Anfang des Seminars, in der Analyse der Arbeitskraft, also in der Analyse der Arbeit. Jetzt fragt man aber sich, zunächst einmal fragt sich Marx, und das ist die erste Frage, ist unter welchen Bedingungen die Arbeitskraft ein Teil dieses Kreises ist? Ja, in der zweiten Schritt der Analyse zeigt, dass die Arbeitskraft nicht vollständig ein Teil des Kreises ist und deswegen ja auch einen Ausgang aus diesem Kreis bietet. Zunächst einmal aber fragt sich nach den Bedingungen dieser Arbeitskraft und er sagt, die Bedingung, dass diese Arbeitskraft, dass der Arbeiter im gleichen Kreis dreht, ist die Freiheit. Die Bedingung der Unterjochung der Arbeitskraft oder Involvierung der Arbeitskraft in die Bewegung des Kapitals? Ist die politische Freiheit des Arbeiters, der die Möglichkeit hat, über seine Arbeitskraft als eine Ware zu verfügen? Das heißt, im Unterschied zu anderen Gesellschaften, wo man unfrei ist, über seine Zeit zu verfügen, wie in der Armee zum Beispiel oder im Gefängnis, auch heute, ja, in der modernen Gesellschaft ist man unfrei, über seine Zeit zu verfügen. Früheren Gesellschaften war es immer so, ja, die Zeiten waren strukturiert. Übrigens durch die Sklaverei und so weiter. Übrigens, es ist nach wie vor bis zu einem gewissen Grad auch in unserer Gesellschaft, besonders in Deutschland, der Fall, dass die Menschen sind unfrei in diesem fundamentalen Sinne des Wortes. Zum Beispiel, sie können am Sonntag nicht arbeiten. Ja? Und dieses Verbot, am Sonntag zu arbeiten, ist eben Unfreiheit oder Sklaverei sozusagen des Menschen, dass der Kreislauf der Ökonomie nicht entfalten lässt. Es ist nicht zufällig, dass alle liberale Kräfte verlangen sozusagen freie Gestaltung der Arbeitszeit. Ja? Das ist im Grunde kapitalistische Forderung par excellence. Erst wenn der Arbeiter eine absolute Verfügungsgewalt über seine Zeit hat, das heißt, alle diese Begrenzungen mit 8 Stunden Arbeit sind abgeschafft, Sonntage sind abgeschafft und jeder kann dort arbeiten oder nicht arbeiten, wie es das für richtig hält, aus seinen eigenen Überlegungen eines Verkäufers der Arbeitskraft, kommt der Kapitalismus zu seiner eigentlichen Entfaltung. In diesem Sinne ist der deutsche Kapitalismus kein richtiger Kapitalismus, ja, und tatsächlich kommt man, ich glaube, alle haben diese Erfahrung gemacht, kommt man aus Amerika zurück nach Deutschland nach einer Weile, man gerät in einen unglaublichen Zustand der Unfreiheit, ja, man kann nicht jederzeit alles kaufen und essen und so weiter, und ist man hungrig irgendwo 3 oder 4 Uhr in der Nacht, ja, steht man fest, ja, man kann sozusagen, man muss tatsächlich verhungern, ja, und wenn man schon Erfahrung gemacht, dass es auch anders geht, dass man auch unter Umständen auch essen kann, dann macht es sich bemerkbar. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, der richtige Entfaltung des Kapitalismus besteht darin, dass man zu jeder Zeit alles hat, ja, und zu jeder Zeit alles produziert, dass man sozusagen, die Zeit ist nicht strukturiert, nicht ritualisiert, sondern offen gestellt ist, freigestellt ist für ihre Nutzung als eine Ware, ja, als eine Ware, und diese Nutzung ist die Arbeit halt, ja, diese Nutzung der Zeit als freie Ware. Das heißt, wenn die Arbeitszeit, also die Zeit der eigenen Existenz, einem als Subjekt dieser Existenz freigestellt wird, zu Verkauf, die Analogie zu Prostitution, ja, liegt sicherlich auf der Hand. Ja. So wo die Frauen zum Beispiel nicht versklavt werden durch die Ehe, ja, sondern sozusagen auf dem Markt ihre Dienste frei anbieten dürfen, dann die Analogie, die Marx immer wieder übrigens zieht, dann ist das Subjekt frei, weil er wirklich sozusagen seinen Preis kennt, seinen Preis definieren kann und frei handeln kann. Gut. Diese Freiheit, das heißt, die Gleichheit mit dem Käufer, die legale Gleichheit mit dem Käufer, ist die Voraussetzung. Und deswegen sagt Marx, die Voraussetzung, die absolute und einzige Voraussetzung für die Ausbeutung der Arbeiter, für die Funktionäre der kapitalistischen Ökonomien sind die Menschenrechte. Die Menschenrechte ist das, was uns versklavt. Und zwar Menschenrechte verstanden, wie gesagt, als Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Wenta. Freiheit, weil ich über meine Zeit frei verfüge oder über meinen Preis. Durch den freien Willen. Gleichheit, weil die rechtlichen Bedingungen, unter denen ich über meine Ware, also meine Zeit verhandle, sind so gestaltet, dass ich dem Käufer gleichgestellt bin und anderen Verkäufer auch. Eigentum, weil jeder verfügt nur über das Seine, also da, wer was hat, verfügt. Man kann über den anderen nicht verfügen, sein Eigentum auch nicht verfügen. Und Bentham, Sie kennen den Philosophen ja einfach, dass jeder nur sein einziges, sein eigenes Interesse, seine eigene Interesse verfolgt und in diesem Sinne nach dem Prinzip des aufgeklärten eigenen Interessen handelt. Das heißt, wenn ich ein System der Menschenrechte habe, schaffe ich die Voraussetzung für die Entfaltung des Kapitalismus. Und schon diese Voraussetzung, dass es eine Voraussetzung gibt, ja, zeigt und sagt Marx, dass wir mit keinem natürlichen Weg zu tun haben, sondern wir haben mit einer bestimmten historischen Voraussetzung. Und so gehen sie, sagt er, diese beide Persona, dramatische Persona, zum Markt. Der ehemalige Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach an seinen Arbeiter. Der eine bedeutungsvoll schmunzelt und geschäftseifrig, der andere scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine eigene Haut zum Markt getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die Gerberei. Und dann sagt er, jetzt aber, das ist der nächste Schritt, jetzt aber müssen wir sehen, wie die Arbeit tatsächlich stattfindet und sozusagen Produktionsstätte der Arbeit, Produktionsstätte der Zeit betreten sollen, wo steht auf der Tür No Admittance Except on Business. Aber sozusagen, wir werden sozusagen das missachten und versuchen sozusagen jenseits des Erlaubnisses, das doch diese Produktionsstätte einstellt. Ich möchte am Ende nur zwei Bemerkungen, also eine Bemerkung im Grunde machen zu der Problematik der Menschenrechte. Der marxistische Diskurs ist ganz eindeutig ein Diskurs gegen die Menschenrechte. Und das muss man ganz klar sehen. Die Menschenrechte werden von Marx ausschließlich negativ gesehen. Und zwar als Voraussetzung für die, also eigentliche Voraussetzung für die radikale gesellschaftliche Inegalität. Ich möchte das unterstreichen, weil es immer wieder Diskurse auch heutzutage anklingen. Die Leute heutzutage sagen auch immer wieder, dass es wie schade ist, so die Menschenrechte, Demokratie, Liberalität führen dazu, dass alle Hierarchien zusammengebrochen sind, dass es eine Gleichheit sich etabliert, dass es keine traditionelle aristokratische Werte mehr da sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Menschenrechte, der Sieg der Demokratie, der Sieg der Liberalität wird gesehen sehr oft als eine Egalisierung, als ein Schritt zur Egalisierung der Gesellschaft, die Einführung eines Durchschnitts und so weiter und so fort im gesellschaftlichen Leben. Massengut. Nun, das ist nicht die Perspektive von Marx zum Beispiel gewesen. Der Marx hat zum Beispiel alle traditionellen Gesellschaften als viel egalitärer gesehen als der Kapitalismus. Weil, wenn wir eine radikale Menschenrechtsposition vertreten, dann tun wir nichts anderes, als dass wir die natürliche Inegalität der Menschen, und die ist ja einfach da, zur radikalen Entfaltung bringen. Ja, das heißt, wenn ich auf der legalen Ebene die Menschen mit unterschiedlichen natürlichen Voraussetzungen und auch ökonomischen Voraussetzungen konsequent gleichstelle, bedeutet das eine extreme Benachteiligung von denen, die von der Natur oder von der Ökonomie her wenig Kapital bekommen haben oder gar kein Kapital, und eine Förderung von denen, die von der Natur talentiert sind, also Talent bekommen haben. Talent ist nichts anderes als Naturgeld sozusagen. Talent ist ein Geld. Und so weiter und so fort. Das heißt, oder Kraft und so weiter. Das heißt, wenn wir alle gleich sind, dass diejenigen, die, ich weiß nicht, gut Piano spielen können oder gut malen können oder gut reden können oder gut Geschäfte machen können, bekommen viel, viel mehr als diejenigen, die das nicht können. Wobei in der traditionellen Gesellschaft bekommen sie zwar mehr, aber nicht viel mehr. Ja, wenn wir unsere Gesellschaft, also kapitalistische Gesellschaft, tendenziell vergleichen mit der traditionellen Gesellschaft, dann müssen wir schon merken, dass die traditionelle Gesellschaft einfach dadurch, dass sie bestimmte Formen tradiert hat, bestimmte Formen der Inegalität, gleichzeitig der Entfaltung der radikalen natürlichen Inegalität verhindert hat. Das heißt, das Tradieren einer gewissen hierarchischen Struktur verewigt zwar auf der einen Seite eine gewisse ursprüngliche gesellschaftskodifizierte Ungleichheit, verhindert aber die Akkumulation dieser Ungleichheit in wenigen Händen, die erst dann eintritt, wenn diese Hierarchien sich auflösen und unter Bedingungen der Freiheit und Menschenrechte ein Wettkampf inszeniert wird, bei dem tendenziell der Sieger alles bekommt und der Besiegte nichts. Wobei in der traditionellen Strukturen der Sieger bekommt viel und besiegte wenig. Ja? Und in diesem Sinne, es ist besser sozusagen aus einer bestimmten Perspektive, es ist besser eine Gesellschaft, in der einige viel bekommen und andere wenig, als die Gesellschaft, in der einige alles bekommen und andere gar nichts. So kann man sagen, dass unsere de facto Gesellschaft, also faktisch funktionierende Gesellschaften, eine Kombination aus traditionellen liberalen Gesellschaften darstellen. Wenn aber die Gesellschaft sich vollständig liberalisiert im Sinne der vollständigen Verwirklichung der Menschenrechte im klassischen Sinne der Französischen Revolution, dann entsteht als Effekt eine fast absolute Inegalität zwischen den Menschen, weil der ganze ökonomische Preis nur in die wenigen Hände geht. Und das ist im Grunde die Grundfigur, eine der Grundfiguren, mit der Marx weiterarbeitet. Er meint, dass der Sieg des Kapitalismus ist eine Durchsetzung der Menschenrechte, und die Durchsetzung der Menschenrechte bedeutet nichts anderes, dass von den Menschen das weniger genommen wird, weil sie traditionell besessen haben und in den Kreislauf der Ökonomie reingeworfen, so dass sie im Endeffekt mit nichts rauskommen. Das ist sozusagen der Prozess der Transformation einer traditionellen Gesellschaft, einer modernen kapitalistischen Gesellschaft. Ja, gut. Das ist das, was ich sagen wollte, und dann kommen wir zum Kalopp.